Schönen guten Abend, liebe Geschwister, wieder zur Bibel- und Gebetsstunde. Heute geht es so richtig zur Sache in unserem Text und möchten wie gewohnt, bevor wir gleich diesen Text auch gemeinsam lesen, einen kleinen Rückblick haben. In die letzte Woche, in den letzten Text, haben uns dabei beschäftigt mit der Predigt von Petrus. Und haben dabei vor allem drei Dinge gesehen, drei Dinge, die sehr wichtig sind, wenn wir unseren Herrn und Heiland bezeugen, wenn wir Menschen mit der wahren Botschaft konfrontieren. Und zwar ist es zuerst die Sünde des Menschen anzusprechen. Das ist notwendig. Wir haben es gesehen. Petrus konfrontiert die Menschen mit ihrer Sünde und er zeigt ihnen, dass sie selbst schuld sind. Er sagt, ihr seid schuld daran, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde, dass er starb, so wie wir auch gesehen haben, wir selbst schuldig sind. Als weiteres haben wir ein gutes Prinzip gesehen bei Petrus. Er verkündigt den verheißenen Erlöser. Er zeigt auf, dass Jesus der wahre Retter ist. Und er gebraucht verschiedene Zeichen im Alten Testament. Dadurch er zeigt, dass er der verheißene Knecht ist. Er zeigt, dass er der Heilige und Gerechte ist. Dass er der Urheber des Lebens, der wahre Christus, der kommende Prophet ist. Der Same Abrahams, er zeigt all das im Verlauf dieser Predigt und zeigt Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der ist der wahre Erlöser, von dem die Schriften sprechen. Aber er lässt das nicht einfach so stehen, sondern er bringt noch einen Aufruf zur Umkehr. Diese harte Botschaft soll dazu führen, dass Menschen Buße tun, dass Menschen umkehren und zur Ehre Gottes leben. Und wir haben gesehen, diese Predigt, sie schlägt ein. Sie schlägt ein, dass ungefähr 2000 Menschen dadurch zum wahren Glauben an Jesus kommen. Sie werden der Gemeinde hinzugefügt. Die Gemeinde wächst bis zu 5000 Menschen, aber sie wird nicht von jedem angenommen. Es gibt Menschen, die lehnen sich dagegen auf. Es gibt Menschen, die möchten diesen Jesus nicht haben. Sie möchten ihn weiterhin ablehnen. Und die Apostel, sie bekommen einen Angriff. Sie werden weggeführt hinein zum Hohen Rat, zu den Obersten und Schriftgelehrten und Hohepriester und sie werden dort verhört. Und das ist der Ort, das ist der Punkt, wo wir heute weitermachen wollen, wo wir diesen Text weiterlesen wollen. Das ist das, was wir letzte Woche gesehen haben. Nun stehen vor diesem Hohen Rat diese zwei Apostel, Petrus und Johannes, und dieser gesunde Mann, der einst krank war von seiner Geburt an. Und sie sollen sich rechtfertigen. Sie sollen sich rechtfertigen für das, was geschehen ist. Und so lasst uns einmal gemeinsam diesen Text lesen, und zwar Apostelgeschichte Kapitel 4. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt sehr gerne mit auf Apostelgeschichte Kapitel 4 ab Vers 5. Es geschah aber am folgenden Tag, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Annas, der hohe Priester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und so viele vom hohepriesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie in ihre Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute wegen einer Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, durch wen dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und des Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und da sie den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, hatten sie nichts dagegen zu sagen. Nachdem sie ihn aber befohlen hatten, aus dem Synedrium wegzugehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass wirklich ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen. Wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk verbreitet werde, lasst uns ihnen ernstlich drohen, nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie aber drohten ihn noch mehr und ließen sie frei, da sie nicht fanden, auf welche Weise sie strafen sollten, wegen des Volkes. Denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Denn der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war mehr als 40 Jahre alt. Soweit der Text. Wir möchten heute innerhalb von diesem Text drei Dinge untersuchen. Wir möchten einerseits sehen, dass Jesus die einzige Kraft ist. Wir möchten sehen, dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist und dass Jesus die einzige Autorität ist. Und dieser Text, er wird uns herausfordern in einer besonderen Weise. Und zwar er ist deshalb so herausfordernd, weil er so eng ist, weil er so genau ist. Hier ist kein Platz für Toleranz, kein Platz für Abweichungen, kein Spielraum. Er ist direkt und er trifft genau dorthin, wo es weh tut. Das ist der Grund, warum dieser Text so viel Spannung mit sich bringt. Aber wenn der Text nur wichtig wäre für die erste Gemeinde, dann wäre es ja gar nicht der Rede wert. Dann würden wir nur eine Geschichte lesen und es so stehen lassen können. Aber er ist viel weitreichender als das. Er ist aktuell. Denn er zeigt uns auf, dass es um Weltanschauungen geht. Weltanschauungen, die heute von den meisten Christen gar nicht mehr geteilt werden. Wir finden immer wieder neu sehr viel Religion über Jesus. Also Menschen, die eine Zuneigung haben zu einem religiösen Jesus. Zu einem Jesus, der aber nicht ihr Denken und Handeln bestimmt. Ein Leben, das von selbst auferlegten Regeln und Geboten bestimmt ist, aber nicht durch einen tatsächlichen Glauben. Ein Glaube, dem alles andere unterordnet sein müsste. Und deshalb lasst uns heute diesen Text einmal genau lesen, um sicherzustellen, dass wir selbst nicht an einen religiösen Jesus glauben. Uns nicht einfach eine Religion aufbauen, sondern einen wahrhaftigen, echten Glauben im Herzen tragen. Einige Aspekte werden davon heute sehr sichtbar. Deshalb lasst uns gleich zu Punkt 1 kommen, den wir hier auch im Text sehen können. Jesus, die einzige Kraft. Dieser oberste Gerichtshof der Juden, der Sanhedrin, er kommt also auf die Apostel zu, um sie mit einer Frage zu konfrontieren. Sie nehmen sie mit und diese Frage, wenn wir darüber nachdenken, wir kennen sie sehr gut. Denn diese Frage wurde auch Jesus oft gestellt. Aus welcher Kraft tust du das? In welchem Namen tust du die Dinge, die du tust? Und sie kennen den Gelähmten. Wahrscheinlich haben sie ihn öfter dort gesehen, an diesem Tempel. Sie haben vielleicht auch offen für ihn gebetet, dass alle anderen Menschen das sehen können. Sie haben vielleicht auch ganz sichtbar ihr Geld hineingelegt, um ein gutes Zeugnis vor anderen zu haben. Also wie kommt es, dass dieser Mensch, den wir dort ständig gesehen haben, der dort lag, an diesem Tor zum Tempel, das schöne Tor, wie kann es sein, dass dieser jetzt gesund ist? Und sie fragen sie, in welchem Namen tut ihr das? In welchem Namen war es möglich, dass er gesund geworden ist? Eigentlich schon provokant, sie sagen, ihr seid doch zwei normalsterbliche Menschen. Wie habt ihr das gemacht? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, welche Menschen sie mit diesen Fragen konfrontieren. Es ist Hannas, der Hohepriester, und sein Schwiegersohn Kaiaphas und weitere Teile von dieser großen Organisation eines korrupten und religiösen Systems, die einst dazu eingesetzt waren, den jüdischen Glauben zu verteidigen. Wer waren diese zwei Männer? Wir kennen sie ganz gut. Sie haben im Neuen Testament eine längere Geschichte, die hier begegnet werden. Bereits früh im Lukas-Evangelium hören wir von ihnen, zu der Zeit, als Johannes der Täufer wirkte. In Lukas 3, Vers 2, da heißt es: Und unter dem hohen Priestertum von Annas und Kaiaphas erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Also mit anderen Worten bedeutet das, diese Männer waren schon in diesem Hohepriestertum als Familie von Anfang an dabei. Von Anfang an, als Jesus begann zu wirken, als Johannes anfing zu predigen, waren sie da. Waren sie die religiöse, geistliche Elite. Sie waren diejenigen, die oft Menschen zu Jesus geschickt haben, um ihm Fallen zu stellen. Sie waren diejenigen, die ihn schon von Anfang an gehasst haben. Auch später merken wir an einer anderen Stelle, ganz entscheidend und dann ganz tragend, wenn es darum geht, dass Jesus verhört wurde und verurteilt wird. Lass uns einmal schauen, was Johannes darüber schreibt in Johannes 18, Johannes Evangelium Kapitel 18, Vers 19. Da ist ebenfalls über diese Männer die Rede. Der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Und Jesus antwortet ihm: Ich habe öffentlich zu der Welt geredet. Ich habe alle Zeit in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies gesagt hatte, schlug einer der Diener, der dabei stand, Jesus ins Angesicht und sagte: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus antwortet ihm: Wenn ich übel geredet habe, so gib Zeugnis von dem Übel. Wenn aber nicht, warum schlägst du mich? Annas nun gab ihn gebunden zu Kaiaphas, dem Hohenpriester. Das sind diese Männer. Diese Männer, die so mit dem Herrn Jesus umgegangen sind, sind die gleichen Männer, eins zu eins, die jetzt Petrus und Johannes gefangen nehmen und sie verhören. Das sind die Männer, die wirklich verantwortlich sind für den Tod Jesu. Das sind die Männer, die wirklich diesen Deal mit Judas gemacht haben, die Jesus verhört haben, die sich Lügen ausgedacht haben, die Menschen vorangestellt haben, die irgendwelche Geschichten über ihn erzählt haben, um ihn als Gotteslästerer zu verkaufen. Und was tun sie jetzt? Sie versuchen genau das Ähnliche. Sie fragen die Jünger: In welchem Namen tut ihr das? Woher habt ihr die Kraft, genau das zu tun? Ihr seid doch nur normale Menschen. In eurem Namen kann das ja nicht geschehen sein. Die Kraft, die kann doch gar nicht in eurem Namen liegen. Und vielleicht fragen sie die Apostel diese Frage mit genau dieser Angst. Genau dieser Angst, was die Antwort sein wird. Der Leichnam Jesus verschwunden. Jesus redete vorher von seinem Auferstehen. Vielleicht würden die Jünger sagen, dass Jesus lebt. Und vielleicht machten ihnen die Predigten erstmal gar nicht so eine große Sorge, dass sie das predigten. Aber wenn Jesus wirklich tot ist, wenn dieser Wunderheiler, dieser Magier Jesus wirklich gestorben ist, warum kann dann jetzt so ein Wunder geschehen? Warum kann dann auf einmal dieser Gelähmte gehen, wenn er doch tot ist? Bevor wir die Antwort von Petrus sehen und darüber nachdenken, müssen wir ein wichtiges Detail sehen in der Art und Weise, wie Petrus antwortet. Und zwar, er ist erfüllt vom Heiligen Geist. Das sagt uns der Text. Da sprach Petrus, Vers 8, erfüllt mit Heiligem Geist zu ihnen. Jesus hat sein Versprechen gehalten. Er hat es versprochen, er hat es gesagt. Ihr werdet wahrhaft meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist kommen wird. Petrus hatte nicht nur die Kraft bekommen, einen Gelähmten zu heilen, nein, sondern auch Jesus vor diesen Menschen jetzt zu bezeugen. Die Menschen, die ihn gehasst und getötet haben. Vielleicht erinnern wir uns an die Worte von Jesus selbst. Matthäus 10, Vers 16. Und hier bereitet er seine Jünger darauf vor und er sagt ihnen: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten von Wölfen. Seid nun klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch an Synedrien überliefern. Aha, da haben wir es. Und euch in Synagogen geiseln. Aber vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen und den Nationen zum Zeugnis. Wenn sie aber euch überliefern, dann seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch redet. Ich weiß nicht, wie es Petrus ergangen sein muss, aber er sieht jetzt wieder diese Menschen. Er sieht diese Menschen, die seinen Herrn gehasst haben, ihn geschlagen haben und alle Hebel, die sie nur hatten, in Bewegung setzen wollten, um ihn zu verurteilen, um ihn am Kreuz hängen zu sehen. Aber er spricht nicht einfach so. Er hat die Kraft und den Mut nicht einfach so aus sich heraus, sondern er ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt ihm Worte auszusprechen. Der Heilige Geist gibt ihm das, was er jetzt braucht. Manchmal mögen wir uns fürchten. Wir mögen uns fürchten, vor Menschen zu reden oder mit Menschen zu reden, die uns verspotten würden wegen dem Glauben, uns ablehnen würden, Beziehungen verloren gehen würden, sie uns auslachen würden oder sonstige Dinge. Aber uns gilt dieses Versprechen ebenso. Auch wir brauchen keine Angst zu haben, wenn Menschen uns Böses tun wollen wegen unserem Glauben. Wir brauchen uns wegen Not und Leid durch seinen Namen hindurch nicht zu fürchten, was wir sagen sollen, denn der Heilige Geist, er gibt uns Worte auszusprechen. Er führt uns hindurch. Und manchmal, wenn wir die Möglichkeit haben, Zeugnis zu geben, dann sind wir vielleicht erst zurückhaltend und wünschen uns eine andere Situation. Aber nein, das ist genau das, wo wir hin müssen. Das ist genau das, wo Gott uns hineinstellen will, damit wir ihn bezeugen können, damit wir zu den Menschen reden können, was der Heilige Geist uns gibt, auszusprechen. Das ist etwas, das wir beachten müssen. Petrus, er tut das nicht aus sich selbst heraus, nicht weil er stark ist oder groß ist, sondern weil der Heilige Geist ihn dazu befähigt, genau das auszusprechen. Und wie sieht seine Erklärung aus? Wie würde deine Erklärung aussehen? Was würdest du sagen, wenn du vor diesen Menschen stehen würdest, die für all das verantwortlich sind? Wärst du wütend? Wärst du in Starre? Wärst du aufgeregt? Wärst du nervös? Hättest du nicht die Befürchtung, dass sie das Gleiche dir antun würden und dir irgendetwas anhängen würden? Wie antwortet ein Mensch? Ein Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist. Petrus, er leitet seine Erklärung nur kurz ein, dass es ja um eine Wohltat gehe. Und wenn es um die Frage geht, wer diesen Menschen gesund gemacht hat, dann will er nur eine Sache dazu sagen, es ist Jesus Christus. Das ist der Name, vor dem alle so Angst haben. Das ist der Name, den niemand in diesem Synedrium hören will. Der Name, den die Menschen so gefürchtet haben, den sie meinten, dass sie ihn getötet hätten. Aber Petrus, er äußert sich ganz klar. Keine Zeit, keine Möglichkeit für Zweideutungen oder Mehrdeutungen. Er sagt, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Also er nennt mehrere Aspekte, um das zu beschreiben, was hier passiert, damit niemand ihn falsch verstehen kann, damit niemand ihn missverstehen kann, damit niemand seine Worte umdrehen kann, denn sie sind klar und sehr treffend. Zuerst sagt er, es ist im Namen Jesu. Es ist im Namen Jesu. Er sagt nicht, dass Jesus höchstpersönlich jetzt hier ist und ihn geheilt hat, also in körperlicher Gestalt vorhanden war, sondern dass er durch den Namen Jesus geheilt ist. Und damit sagt Petrus aus, er ist nicht gestorben. Er ist auferstanden. Ihr habt ihn zwar getötet, aber er wirkt, er ist lebendig, er ist da. Petrus beschreibt ihn sogar näher. Er ist der Nazaräer, ihr kennt ihn doch. Genau diesen Jesus, der hier war, diesen Jesus, den alle kannten, den ihr kennt. Er hat ihn gesund gemacht. Es ist durch seine Kraft, durch seinen Namen geschehen. Er hat ihn gesund gemacht, er hat ihn gerettet, er hat ihm das Leben gegeben. Er bringt auch einen zweiten Aspekt und sagt, dieser Jesus, den ihr auf dem Gewissen habt, den ihr gekreuzigt habt. Zum dritten Mal merken wir, wie Petrus die Menschen genau auf diese Weise mit der Sünde konfrontiert. Er spricht die Sünde an und er konfrontiert diese Schriftgelehrten damit, dass sie schuld sind an diesem Tod Jesu. Ganz besonders, denn sie hatten sich nichts mehr gewünscht, als dass genau dieser Jesus sterben müsste. Vielleicht könnten wir noch irgendwie vor diesen Menschen den Glauben an Jesus bekennen und ihn vielleicht so halbwegs noch herausstottern und ihn einfach in unserem Leben groß zu machen. Wir können vielleicht sagen, okay, ihr habt eure Wahrheit, aber meine Wahrheit ist, dass ich an Jesus glaube und in meinem Leben zumindest hat er viel bewirkt. Ich will gar nichts gegen euren jüdischen Glauben sagen. Könnten wir die Sünde unserer Ankläger ansprechen? Könnten wir sie überführen von unserer Sünde? Vielleicht würden wir uns fragen, wenn wir neben Petrus stehen würden, Petrus, bist du noch ganz sauber? Willst du, dass wir alle hier sterben? Dann mach nur weiter so. Aber nein, dieser Petrus, er spricht erfüllt vom Heiligen Geist. Er weiß, was er sagt. Er fürchtet sich nicht vor diesen Menschen und ihre Sünde und ihre Schuld anzusprechen. Nein, er braucht diese Dinge, um ihn eins klar zu machen. Jesus lebt. Er lebt, er ist da. Ihr habt ihn zwar getötet, ihr habt gedacht, ihr habt es geschafft, aber nein, er ist lebendig, er ist auferweckt worden, er ist vollständig und verherrlicht. Er lebt. Und wisst ihr warum? Weil dieser Mann gesund neben uns steht. Er beweist es durch genau diesen gesunden Menschen, der vor ihnen steht. Und Petrus, er kommt in seinen Predigt nimmer an den gleichen Punkt heraus. Er predigt das vollständige Evangelium. Schon aufgefallen? Vollständig, nicht nur teilweise. Jesus starb, er starb wegen der Sünde, wegen unserer Sünde und er ist vom Tod auferstanden. Er lebt und er wirkt. Und anschließend bringt er zwei Aussagen, die sehr direkt sind. Zwei Aussagen, die heute einen ganz großen Anstoß bewirken würden. Ein großes Ärgernis. Dinge, die wir heute nicht sagen sollten, wenn wir Probleme aus dem Weg gehen wollen, wenn wir eine goldene Mitte erwarten. Und zwar, dass Jesus der einzige Weg ist. Der einzige Weg zum Heil. Zwei Aussagen trifft er. Zum einen, dass Jesus der Eckstein ist. Und anschließend, dass Jesus der einzige Retter ist. Zunächst, Jesus ist der Eckstein. Er schreibt hier, oder er sagt hier, dieser ist der Stein. Also er erklärt Jesus wieder vom Alten Testament. Dieser ist der Stein, der von euch, den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Worauf Petrus hier hinaus will, sind einige Worte aus dem Alten Testament, aus der Schrift, die er nun auf diese Schriftgelehrten, Pharisäer und Hohepriester anwendet. Zunächst haben wir eine Stelle aus Jesaja, Jesaja 28, 16. Hier lesen wir, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festete gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Dann haben wir Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und Jesaja 8, Vers 14. Und er wird zum Heiligtum sein. Aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns, den beiden Häusern Israels, zur Schlinge und zum Fallstrick, den Bewohnern von Jerusalem. Das sind auch drei Verse, die Petrus sehr gemocht haben muss, weil er sie auch im ersten Petrusbrief beschreibt. Er zitiert sie in genau dieser Reihenfolge in 1. Petrus 2. Er will damit aufzeigen, Gott hat sich einen Stein auserwählt und er hat diesen Stein zum Eckstein gemacht, zu einem kostbaren Stein. Auf diesem Eckstein wird das Haus Gottes errichtet werden. Alles, was darauf gebaut wird, wird auf diesem Eckstein Halt finden. Jeder Mensch, der an ihn glaubt, muss keine Angst haben, muss nicht zu Schanden werden. Er muss nicht ängstlich davon eilen, sondern er erfährt Rettung und Heilung. Aber nicht alle Menschen werden an diesen Eckstein glauben. Auch einige werden nicht an ihn glauben, werden ihn ansehen, werden ungehorsam sein, werden ihn nicht gebrauchen können, nicht haben wollen. Und in ihren Augen ist er unbrauchbar, unnütz. Und sie werfen ihn weg. Sie haben Jesus verworfen. Und obwohl Menschen diesen Stein verwerfen und ihn nicht haben wollen, macht Gott ihn einfach zum Eckstein. Und dadurch wird er zum Stein des Anstoßes und zum Ärgernis. Und Israel wird durch ihn zum Straucheln und zum Fallen kommen. Petrus, er bringt nicht nur eine Anschuldigung den Menschen gegenüber, sondern er zeigt ihnen auch auf, das ist passiert. Das, was die Schrift lehrt über Jesus, das ist der Stein. Und ihr seid die Bauleute. Ihr habt ihn verworfen. Ihr wolltet ihn nicht haben. Er überführt sie mit der Schrift und er zeigt ihnen, Jesus ist der Eckstein, alles, was gibt, alles, was Gott tut, liegt auf ihm. Und dieser Mensch, der hier neben euch steht, ist deshalb gesund. Und als ob diese Aussage, dass Jesus der Eckstein ist und sie diejenigen, die ihn verworfen haben, nicht genug wäre, geht er noch einen ganzen Schritt weiter. Der zeigt ihn auf, Jesus ist der einzige Name. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Das ist damals, wie auch heute in unserer Zeit, eine Aussage, die von den einen geliebt wird und von den anderen gehasst wird. Natürlich kannst du sagen, dass du durch Jesus Rettung erfährst. Natürlich kannst du sagen, dass Gott Jesus in diese Welt gesandt hat, um Menschen zu retten. Du kannst sagen, dass der Glaube an Jesus Menschen rettet. Aber wehe, du sagst, dass das der einzige Weg ist. Wehe, du sagst, dass Gott der alleinige wahre Gott ist. Wehe, du sagst den Menschen, dass es nur einen Retter gibt. Nur einen, der all das tun kann. Das hat nichts mehr mit Verteidigung zu tun. So was sagt man nicht, wenn man seinen eigenen Glauben verteidigen will, den privaten Glauben, den man nur für sich in Anspruch nimmt. Nein, diese Aussage ist ein Angriff. Es bedeutet nämlich, entweder liegst du richtig und ich lieg falsch, oder es ist andersherum. Dazwischen gibt es nicht. Entweder kommst du in den Himmel oder du kommst in die Hölle. Entweder ist dir vergeben oder du bleibst in deinen Sünden. Entweder du lebst oder du stirbst. Es ist eindeutig. Es lässt keine Optionen mehr offen, keine Möglichkeiten. Es gibt keinen anderen Namen, sagt Petrus. Kein Name ist den Menschen gegeben. Kein Name ist den Menschen gegeben, durch den sie irgendwie gerettet werden könnten. Keine Abkürzung, kein zweiten Weg, kein Umweg, keine Umleitung, keine Korruption, nichts, was man kaufen könnte. Also entweder rettet dich der Name Jesus Christus und er allein, oder er richtet dich. Aber in jedem Fall, es wird sein Name sein, der über allen Namen steht. Ein Name, der so entscheidend ist. Und in einer toleranten Welt, in der wir heute leben, können und wollen Menschen das nicht hören. Und sie wollten es damals nicht hören. Aber es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, für die Menschen sterben. Es ist die Wahrheit, für die Menschen ihre Familien alleine lassen, um diesen Namen Jesus groß zu machen. Wer seine Hoffnung nicht auf diesen einen Eckstein setzt und glaubt, der verwirft diesen Eckstein. Wer schon mal die Pilgerreise gelesen hat, dem muss eine Sache auch aufgefallen sein. Als Christian beim Ausleger war und anschließend am Kreuz die Schuld loslässt oder sie losbekommt und auf seinem Weg weitergeht, sieht er auf der Seite zwei Männer über eine Mauer steigen. Kleinkariert und Heuchler nennt er sie. Sie kamen nicht über die enge Pforte hinein. Sie stiegen über die Mauer, weil sie meinten, der Weg über die Pforte wäre viel zu lang. Sie schienen auch auf dem Weg nach Zion zu sein. Sie schienen auch auf dem richtigen Weg zu sein. Aber sie waren an Ruhm interessiert, an Anerkennung interessiert. Schließlich gingen sie zu dritt weiter und diskutierten darüber, dass sie all diese Dinge nicht erlebt haben, die der Christian erlebt hat. Und sie kommen an eine Weggabelung, an einem Hügel. Es führt ein Weg rechts und ein Weg links vorbei. Und der eine Weg in der Mitte geht steil über diesen Hügel hinüber. Während Christian diesen Berg hinaufklettert und auf allen Vieren kriecht, diesen einen Weg, der direkt auf Zion führen soll, gehen diese zwei anderen Männer, einer rechts, einer links, an diesem Hügel entlang, weil sie meinen, das ist der einfachere Weg. Es ist der andere Weg, der auch zur gleichen Stadt führen würde. Sie fallen, sie stolpern und so. Sie erliegen dort an ihren Verletzungen. Sie wollten eine Abkürzung nehmen. Sie wollten einfache Wege gehen, weil sie meinten, diese Wege würden auch zu Gott führen. Weil sie meinten, so könnten sie auch ans Ziel kommen. Aber es gibt nur einen Weg. Es gibt nur diesen einen Weg, Jesus Christus. Wir können keinen anderen Weg gehen. Es gibt keinen Weg, keinen einfacheren Weg. keinen anderen Namen. Wie muss sich das anfühlen für diese Menschen, die so sehr gegen Jesus gekämpft haben, die ihn gehasst haben? Ist er wirklich der Retter? Ist er wirklich der Einzige? Stimmt all das, was er gesagt hatte, was er gelehrt hatte? Was Petrus hier tut, ist nicht, seinen Glauben zu verteidigen und versuchen, irgendwie dort herauszukommen. Was er tut, ist, diesen Menschen den Krieg zu erklären. Er sagt ihnen, Jesus ist der einzige Weg und ihr habt ihn verworfen. Ihr habt euch entschieden. Dieser Jesus, er ist der einzige Name. Und für wen sagt Petrus das? Er sagt, alle sollen das wissen. So sei euch und ganz Israel das bekannt. Es ist Jesus. Also entweder müssen sie gegen Jesus kämpfen oder sie müssen sich vor Jesus beugen. Einen anderen Weg gibt es nicht, für keinen Menschen. Entweder werden wir unser Leben lang uns gegen diesen Erlöser wehren und ihn nicht annehmen wollen als Erlöser, ihn verwerfen, oder wir beugen uns. Ist es wirklich das, wie wir das Evangelium predigen? Ist es wirklich das, wie wir das den anderen Menschen zeigen wollen? Ich will dich fragen, was wäre deine Antwort? Wärst du auch so eng in deiner Aussage, so klar, so deutlich? Was wäre deine Antwort? Was hättest du den Menschen gesagt? Hättest du versucht, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, einen Mittelweg zu gehen? Würdest du den Menschen weismachen wollen, dass Gott ihn gesund gemacht hat? Und eine Basis finden, der gleiche Gott, an den auch ihr glaubt? Würdest du ihnen sagen, dass irgendein anderer Retter oder Heiler da gewesen wäre, der dafür verantwortlich gewesen wäre? Hättest du gesagt, dass es einfach Zufall ist, dass du nicht weißt, wie es passiert ist? Hättest du versucht, einen anderen Weg zu gehen wie Petrus? Was tust du, wenn du einmal vor so vielen Menschen stehst, die Jesus hassen und jeden, der an ihn glaubt? Vor diesen Menschen zu stehen und zu rechtfertigen, wer Jesus für dich ist, worüber würdest du sprechen? Würdest du über die Gemeinde reden und hervorheben, was die Gemeinde alles Gutes tun kann, die ganzen positiven Aspekte der Gemeinde? Würdest du über eine gute missionarische Arbeit reden und ihnen zeigen, dass die Gemeinde ja von Nutzen wäre, Witwen und Waisen zu versorgen, Essen und Trinken und andere Dinge zu bewirken, weil dort so eine große Spendenbereitschaft da ist, wie wir nachher sehen werden noch? Was wären deine Worte, die du dem Hohen Rat sagen würdest? Könnten wir heute noch so eine Antwort vertreten, wie Petrus sie getan hat? Jesus über alles andere zu stellen, Jesus zu verkündigen, Jesus groß zu machen, und damit alle anderen Wege, von denen Menschen glauben, dass sie retten würden, in Frage zu stellen und sie zu verurteilen. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, in der alle Menschen predigen. Jeder Mensch hat irgendetwas zu sagen. Schau mal in Social Media rein. Jeder hat irgendeine Predigt. Irgendein Gedankengut, irgendeine Ideologie, irgendeine Botschaft. Irgendwelche Dinge, die uns interessieren. Vielleicht Fitness oder Ernährung oder sonstige Dinge. Was ist das, was du weitergeben willst? Vielleicht schaffen wir es sogar, das zu verknüpfen mit unserem Glauben, einen christlichen Lifestyle, ein gesegnetes Leben. Schöne Bibelverse, dem Hintergrund vielleicht noch eine schöne Landschaft, aber auf keinen Fall Dinge, die zum Anschluss werden könnten. Sondern so, dass viele Menschen es sehen und die einen es vielleicht gut verstehen und die anderen sich nicht davon verstoßen fühlen. Was ist das, was du weitergeben würdest? Was ist das, was du sagen würdest? Es gibt nur eine Antwort. Es kann für uns nur eine Antwort geben. Es ist Jesus, ist der einzige Weg und nichts anderes kann uns retten. Es gibt nichts anderes, was wir der Welt sagen könnten. Es gibt nichts anderes, was wichtig wäre, weiterzugeben als das. Was bringt es einem Menschen, wenn es ihm gut geht in christlicher Gemeinschaft, in einem Hauskreis oder hier in der Gemeinde, wenn er viel eingeladen wird, wenn er gesegnet wird von Gütern dieser Welt und in die Gemeinde eingeladen wird und am Ende in der Hölle landet? Was bringt es ihm, wenn wir ihm diese Botschaft nicht so weitergeben, die Sünde nicht ansprechen, den Jesus, den herrlichen Jesus, der all das getan und gewirkt hat, nicht über alles stellen? Es gibt nur eine Sache, die wir sagen können. Wenn schon die ganze Welt ihre Gedanken predigt und sie weitergibt, müssen wir doch die unvergängliche Sache predigen, müssen wir doch die Wahrheit predigen, dass es nur einen Weg gibt, dass es nur einen Retter gibt und dass jeder andere Weg falsch ist, jeder andere Weg ins Nichts führt, ins Verderben führt, in die Verlorenheit. Nur Jesus allein, sein Weg, sein Name ist das, was rettet, ist das, was wir predigen dürfen. Und Paulus sagt es so gut. Ich war unter euch, Korinthern. Ich habe nichts gewusst, als Jesus den Gekreuzigten. Ist das noch die Botschaft, die du liebst? Ist das noch die Botschaft, die dich mit Staunen und Freude erfüllt? Die dein Leben erhält und beherrscht, wovon dein Herz voll ist? Sicher, unser Herz ist voller Gedanken und Emotionen. Vielleicht in so einer Situation wie Petrus, sie war auch voller Angst und Sorgen über den Zustand, über unseren Zustand. Was mit uns passieren wird, wenn wir diese Worte sprechen würden. Wovon ist dein Herz voll? Was ist in deinem Herzen? Wahrscheinlich voller Gedanken über dein eigenes Leben, über Dinge, die du vorhast, Dinge, die dir wichtig sind. Voll von Dingen, die du und ich noch tun wollen. Reisen, Häuser bauen, gute Beziehungen haben, das Leben genießen, gutes Essen, gutes Trinken haben. Wovon ist unser Herz voll? Was ist das, was wir sagen? Was ist das, was wir predigen, was wir weitergeben? Ich kann dir eins sagen, das Herz von Petrus ist voll vom Heiligen Geist. Und weißt du, was der Heilige Geist tut? Er verkündigt Jesus. Er macht ihn groß. Er ist der einzige Weg, den es gibt. Das ist das, was der Heilige Geist uns zeigen will. Ist das auch das, was die Botschaft in deinem Herzen bewirkt? Warum reden wir nicht davon? Warum ist das nicht das, was uns die größte Freude bringt? Wie weit sind wir immer wieder abgerückt von diesem Weg? Wie weit sind wir davon losgekommen, so einen toleranten Weg zu gehen? So viel Liebe gegenüber Menschen und Dingen zu haben und zu akzeptieren, dass sie den Weg ohne Jesus gehen. Und dann können wir lachend und freudig mit Familie und Verwandtschaft und Nachbarn dasitzen und gut grillen und essen und sprechen dieses Thema nicht an. Leben nebeneinander, um irgendwann zu sehen, dass wir sie im Himmel nicht antreffen werden. Jesus ist der einzige Weg. Das ist das, was wir predigen. Das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir anderen Menschen weitergeben. Petrus ist für uns ein gutes Vorbild, wie er ganz klar auf den Punkt bringt, ganz klar radikal diese Botschaft predigt. Und als drittes sehen wir in diesem Text Jesus die einzige Autorität. Was jetzt passiert ist, ab Vers 13, die Menschen, sie sind verwundert. Warum sind die so freimütig? Warum zieht unsere Einschüchterungstaktik nicht? Warum sind sie so frei und so mutig? Sie sind doch ungelehrt, sie sind doch ungebildet. Und dann erkennen sie sie. Sie erkennen sie. Die waren mit Jesus unterwegs. Das sind seine Jünger. Was wir dann sehen, sind verzweifelte Feinde. Dieser oberste Rat, der ist sehr verzweifelt. Sie sehen den Ex-Gelähmten dort stehen, gesund und munter, und sie können sich nicht dagegen aussprechen. Sie können nicht sagen, Wunderheilungen sind schlecht. Sie können es nicht verbieten, es nicht ausräumen. Sie können es nicht verleugnen. Die Menschen haben es gesehen. Sie sehen selbst den Gelähmten. Sie können sich nicht dagegen stellen. Was also tun sie? Sie haben Angst, dass dieser Weg weitergeht. Sie haben Angst, dass Jesus weiterhin gepredigt wird. Diese Entwicklung, diese Missionarsarbeit, sie muss gestoppt werden. Sie ist eine Gefahr, und sie gebieten ihn, redet nicht mehr im Namen Jesus. Sagt nichts mehr über Jesus zu keinem Menschen. Sie benutzen die ganze Autorität, die sie haben, um ihn aufzuzeigen, wie ernst es ist. Und sie drohen ihn und sie gebieten ihn, redet nicht mehr darüber, nichts im Namen Jesus. Und damit bringen sie den Apostel in eine sehr schwierige Lage. Die geistliche Elite des Volkes, die oberste Schublade, die es dort gibt. Sie haben Autorität und sie gebieten. Sie gebieten etwas, was diese Jünger unmöglich halten können. Und was müssen sie also tun? Sie müssen Autoritäten gegeneinander ausspielen. Die Apostel stehen also in einem großen Konflikt, und wem sollen sie gehorchen? Der einen oder der anderen Autorität? Auch hier scheuen Petrus und Johannes sich nicht. Hier werden beide Apostel als Sprecher genannt. Sie beide waren freimütig, sie beide sprachen zu ihnen. Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Was wir hier klar machen wollen, ist vor allem das: Denkt doch mal nach. Wir können doch nicht anders. Wie könnten wir mehr auf euch hören als auf Gott? Merkt ihr es nicht? Ihr gebietet uns etwas, was ganz klar gegen Gottes Gebot geht. Und dann sagen sie diese Aussage: unmöglich. Es ist unmöglich für uns, dass wir nicht davon reden. Es ist nicht möglich, dass wir still darüber sind, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen darüber reden. Keine Chance. Wir können diesen Weg nicht gehen. Und sie müssen anfangen, Autoritäten gegeneinander auszuspielen. Kennt ihr das? Wenn man bei Mama fragt, ob man ins Kino darf, und sie Nein sagt, dann gehe ich zu Papa. Das ist genau das, was die Apostel gemacht haben. Nur mit dem Unterschied, dass der Papa meistens sagt: Frag Mama. Sie stehen in diesem Konflikt. Es gibt herrschende Autoritäten, denen sie sich unterordnen müssen. Gott gebietet es, dem Staat unterordnet zu sein. Aber was ist, wenn diese Autoritäten sich widersprechen? Welche ist größer, welche zählt dann? Am 20. November 1945 begannen die Nürnberger Prozesse, in welchen vielen führende Repräsentanten und Vertreter des NS-Regimes angeklagt wurden und zum Tode verurteilt wurden. 24 Personen, davon wurden 12 zum Tod verurteilt und 7 zu Freiheitsstrafen. Wisst ihr, was viele von ihnen gesagt haben? Was von vielen die Ausrede war? Dass sie ja als Offiziere und Soldaten und so weiter nur Befehle befolgten. Befehle von den Autoritäten. Aber das hat vor Gericht nicht gezählt. Sie haben diese Ausrede nicht gelten lassen. Sie hätten deswegen doch keinen Völkermord begehen dürfen, sondern sich gegen die Autorität auflehnen müssen. Wenn wir uns einer Autorität unterordnen, die uns verbietet, das zu tun, was Gott uns geboten hat, was Gott uns gegeben hat, wird auch diese Ausrede vor Gott nicht zählen. Wird auch das vor Gott nicht nützen. Die Apostel, sie wissen das und sie weichen diesem Konflikt nicht aus. Wir würden vielleicht nicken und sagen, naja, würden rausgehen und würden genauso weitermachen und hoffen, dass wir getrennte Wege gehen. Aber nicht so die Apostel. Sie stehen da und sagen: auf keinen Fall, wir werden das nicht tun. Sie weichen dem Konflikt nicht aus, sondern sie stellen sich diesem Konflikt und sagen: wir können es nicht und wir werden es nicht. Wir können euch nicht untertan sein, weil Jesus die höhere Autorität ist. Er ist über allem. Jesus hat zu ihnen gesagt: geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Denken wir an die Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet in der ganzen Welt, überall, ihr werdet meine Zeugen sein. Verstehen wir dann, dass die Apostel nicht anders können? Sie können nicht anders. Sie können sich dieser Autorität des Hohen Rates nicht mehr beugen. Und so entsteht auch für uns die Frage: kennen wir dieses Prinzip in unserem eigenen Leben? Eine wichtige Frage. Wie weit muss ich mich dem Staat unterordnen? Wie weit muss ich mich meinem Ehepartner unterordnen? Wie weit muss ich mich meinem Chef unterordnen? Wann ist es Zeit, mich dieser Autorität zu widersetzen? Und so leben wir manchmal ein Leben zwischen Unterordnung und Missachtung. In der Zeit der Corona-Pandemie wurden diese Verse, aber auch häufig Apostelgeschichte 5, sehr viel missbraucht, um Freiheit genießen zu können. Und daher ist es wichtig, dass wir verstehen, worum es geht, auch wenn wir Kapitel 5 dann später noch viel mehr darauf eingehen müssen oder werden. Wisst ihr, wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, dass sie zusätzliches Geld verdienen sollte, indem sie dazu sündigen müsste, zum Beispiel durch Prostitution, dann dürfte die Frau das auf keinen Fall tun, weil Gott es verboten hat, weil Gott geboten hat, dass wir so nicht leben. Aber wenn ihr verbietet, am Donnerstagabend in den Chor zu gehen, dann sollte sie sich ihm unterordnen, weil Gott nicht allen Frauen geboten hat, in seinem Wort in einem Chor mitzusingen, auch wenn es sehr schön ist. Wenn der Staat dem Menschen und auch den Christen gebietet, dass sie im Rahmen einer Pandemie eine Maske im Gottesdienst tragen müssen, dann dürfen diese Christen sich freudig unterordnen, weil es kein Wort Gottes gibt, das uns sagt, dass wir im Gottesdienst maskenfrei sitzen müssen. Vielleicht würden wir für unsere Freiheit kämpfen, uns aufregen oder sonstige Dinge tun. Aber hier brauchen wir nicht zu sagen, dass wir Gott mehr gehorchen müssen. Denn Gott hat es uns nicht geboten. Wenn uns der Staat aber auferlegt und verbietet zu singen und Gott anzubeten, dann müssen wir uns Gott unterordnen und sagen, das können wir nicht. Wir müssen ihn anbeten. Wir müssen zusammenkommen und sind bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Manchmal neigen wir dazu, uns in gewissen Freiheiten beschränkt zu sehen und greifen schnell zu dieser Stelle, damit wir uns dem Staat nicht unterordnen müssten. Aber das tun die Apostel nicht. Es geht nicht um Bequemlichkeiten, es geht nicht um große Freiheit im Leben und das alles unter dem Deckmantel des christlichen Lebens. Das interessiert sie gar nicht. Sie interessiert das Evangelium. Das, was Gott gesagt hat. Hier können wir keine Abstriche machen. Wenn uns jemand verbietet, über Jesus zu reden, wenn uns jemand verbietet, zu evangelisieren, zu predigen, dann können wir uns diesem Staat nicht unterordnen in dieser Sache. Wir finden hierfür auch einen guten Beleg von Josef und Maria. Josef und Maria, sie waren gehorsam. Sie waren gehorsam, als es darum ging, dass sie in die Heimatstadt reisen sollten, um sich dort erfassen zu lassen. Nun, diese Reise, sie war sehr beschwerlich, sehr mühsam, hochschwanger, diesen Weg zu gehen. Fällt es überhaupt auf, wenn man nicht dort ankommt? Fällt es überhaupt auf, wenn zwei Namen jetzt nicht irgendwo aufgelistet werden? Außerdem kann man es ja auch später machen. Die hätten sicher Verständnis dafür, oder? Es wäre doch viel einfacher, wenn man diese schwere Reise nicht machen müsste oder Josef sie alleine tut. Nein, aber sie waren gehorsam. Warum? Gott hat ihnen nie befohlen, ein wohlhabendes Leben, ein bequemes Leben zu haben. Sie sind gehorsam, weil es nicht gegen Gott selbst geht. Und sie verzichten auf ihre Bequemlichkeiten. Sie verzichten auf eine bequeme, gute Geburt in einem eigenen Heim und sind dem Staat gehorsam. Auch wir tun gut daran, wenn uns bewusst wird, was Gott von uns in unserem Leben möchte. Was ist sein Wille für dich? Was möchte Gott von dir? Wenn du irgendwann eines Tages an diesen Punkt kommst, wo du dich wirklich entscheiden musst, ihn zu bezeugen, aufzustehen und das Menschen klarzumachen oder sitzen zu bleiben und dann damit zu leben, dass du all das nicht getan hast, wie würdest du dich entscheiden? Bist du so gefestigt? Bist du so klar, dass du einfach aufstehen kannst und Menschen zeigen kannst, dass Jesus sehr wohl der einzige Weg ist? Ihn zeigen kannst, dass es keine Autorität in deinem Leben gibt, der du dich mehr unterordnen kannst? Ich möchte abschließen mit einer Ermahnung und gleichzeitig auch einer Ermutigung. Ein Zeugnis aus dem Leben von Richard Wurmbrand. Einigen Geschwistern ist er sicher ein Begriff. Er war Pastor und Missionar in der kommunistischen Welt, vor allem in Rumänien, und gründete die Märtyrerhilfe, die dann später sein Sohn weiterleitete. Und er schrieb ein Buch oder brachte es heraus, Gefoltert für Christus. Und er schreibt darin folgende Worte. Die Kommunisten beriefen einen Kongress für Vertreter aller christlichen Konfessionen in unserem Parlamentsgebäude ein. Dort versammelten sich dann 4000 Priester, Pastoren und Geistliche aller Bekenntnisse. Und diese Männer Gottes wählten Josef Stalin zum Ehrenpräsident des Kongresses. Er war gleichzeitig Präsident der Weltbewegung der Gottlosen und ein Massenmörder von Christen. Trotzdem erhoben sich Bischöfe und Pastoren einer nach dem anderen und erklärten, dass Kommunismus und Christentum im Grunde dasselbe seien und friedlich nebeneinander bestehen könnten. Ein Geistlicher nach dem anderen fand Lobesworte für den Kommunismus und versicherte die neue Regierung der Treue der Kirche. Meine Frau und ich waren bei diesem Kongress zugegen. Sabina sagte mir, Richard, steh auf und wasche diese Schande vom Angesicht Jesu weg. Sie spucken ihm ins Gesicht. Ich entgegnete ihr, wenn ich das tue, verlierst du deinen Ehemann. Sie erwidert, ich will kein Feigling als Ehemann. Da erhob ich mich und sprach zum Kongress. Ich lobte nicht die Mörder der Christen, sondern Jesus Christus, indem ich erklärte, dass unsere Treue zuerst ihm galt. Die Reden dieses Kongresses wurden über Radio ausgestrahlt. Das ganze Land konnte hören, wie von der Rednerbühne des kommunistischen Parlaments die Botschaft Jesu Christi verkündigt wurde. Später musste ich dafür bezahlen, aber es war den Preis wert. Ein Auszug aus Gefoltert für Christus. Es ist nur eins von vielen Zeugnissen, die wir lesen können. Aber mögen sie uns zeigen, wie viele andere Dinge wir im Herzen haben, wie sehr wir beherrscht werden von Furcht und Menschenfurcht, von den Dingen des Lebens, Dinge, die uns wichtig sind. Lasst uns auf die Apostelgeschichte blicken, um zu lernen, was es heißt, wenn unser Herz voll ist von dieser Botschaft, was es heißt, wenn es nichts in unserem Leben gibt, das mehr Autorität hat. Mögen diese Dinge, die wir heute in diesem Text gesehen und erkannt haben, uns weiter begleiten, uns prägen, uns ausrichten. In Jesus allein wahre Kraft zu sehen, wahre Kraft für den Dienst, wahre Kraft für das Leben. In Jesus allein den einzigen Weg zur Errettung zu sehen. In seinem Namen alle Ehre zu bereiten, ihn groß zu machen in unserem Leben. Und in Jesus die größte Autorität unseres Lebens zu sehen, der wir uns unterordnen, in jeder Zeit. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken und es in unseren Herzen tragen. Amen.